minus 2 bis plus 6 Grad. Es ist 22.03 Uhr.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Werner Fink liest nun wieder aus dem Roman »Leben und Meinungen des Herrn Tristram Shandy« von Laurence Stern. Heute den 8. Abschnitt. Der Held der Erzählung, der Ich-Erzähler Tristram Shandy, hat auch am Anfang des 3. Buches noch nicht das Licht der Welt erblickt. Der Autor hält sich nicht an die chronologische Ordnung der Dinge, die, seinem Roman nachzuschließen, vielleicht nur eine Scheinordnung ist, sondern er ordnet das Geschehen auf verschiedenen Zeitebenen an, so dass der Roman in seiner Gesamtheit eine Zeit umfasst, die von 1689, als Corporal Trim in die Armee eintritt, bis zu jenem 12. August 1766 reicht, an dem Tristram das erste Kapitel des letzten Buches in Angriff nimmt. Zur Verwirrung des Lesers und vermutlich auch des Hörers tragen auch Umstellungen und Auslassungen bei. Das Vorwort des Autors findet man zum Beispiel im 20. Kapitel des 3. Buches. Im 4. Buch fehlt das Kapitel 24 ganz. Fehlt es? Stern hat es planvoll ausgelassen. Im 9. Buch, um noch weiter vorzugreifen, vermisst man die Kapitel 18 und 19 an den dafür vorgesehenen Stellen und findet sie schließlich eingeschoben zwischen die Kapitel 25 und 26. Wir sind, wie gesagt, am Anfang des 3. Buches angelangt und treffen Walter Shandy, den Vater des noch ungeborenen Tristram, dessen Onkel Toby und Dr. Slop in Gesprächen. Und wieder ist man bei Onkel Tobys Lieblingsthema, dem Festungsbau und Militärwesen. Hören Sie Werner Fink.
3. Buch, 1. Kapitel. Ich wünschte, Herr Doktor, sagte mein Onkel Toby zum zweiten Mal, Sie hätten gesehen, was für erstaunlich große Armeen wir in Flandern hatten. Meines Onkel Toby Wunsch tat dem Dr. Slop einen schlechten Dienst, denn, mein Herr, er machte ihn verwirrt. Er brachte seine Ideen in Unordnung, sodass er sie nicht wieder in Reih und Glied bringen konnte. Er mochte es anfangen, wie er wollte. In allen Arten von Disputationen, sei es um Ehre, um Brot oder um Liebe, ist nichts gefährlicher, Madame, als wenn einem ein Wunsch auf diese unerwartete Art so ganz in die Quere kommt. Dies wird der Welt in meinem Kapitel von den Wünschen hinlänglich aufgeklärt werden. Der Doktor war außer aller Fassung gebracht und die Disputation geriet 4,5 Minuten ins Stocken. 5 wären ihr tödlich gewesen. Mein Vater sah die Gefahr. Die Disputation war eine der wichtigsten der ganzen Welt, ob der Sohn mit oder ohne Kopf auf die Welt kommen sollte. Er wartete, um dem Doktor sein Recht zu erwidern, zu lassen. Da er aber, wie ich sage, merkte, dass er irre geworden war und fortfuhr, mit verstörtem, bedeutungslosem Auge umherzusehen, dachte mein Vater, es sei keine Zeit weiter zu verlieren und nahm das Wort wie folgt. 2., 3., 4. und 5. Kapitel. Was für erstaunlich große Armeen ihr in Flandern hattet, Bruder Toby, versetzte mein Vater, wobei er seine Perücke mit der rechten Hand vom Kopf nahm und mit der linken ein gestreiftes ostindisches Taschentuch aus der rechten Rocktasche hervorholte, um sich den Kopf zu trocknen. Dinge von nicht mehr Erheblichkeit, als ob mein Vater seine Perücke mit der rechten oder linken Hand hätte abnehmen sollen, haben die größten Reiche entzweit. Aber brauche ich es Ihnen zu sagen, mein Herr, dass erst die Umstände, mit welchen jedes Ding in dieser Welt umgürtet ist, ihm Gestalt und Ansehen erteilen und es zu dem machen, was es ist? Unter keines Königs Regierung war es leicht, ihre Hand so quer über den ganzen Körper bis auf den Boden ihrer Rocktasche an der anderen Seite hin zu quälen. Im Jahr 1718, da sich dieses begab, war es aber so schwierig, dass, als mein Onkel Toby den querlaufenden Versuch entdeckte, es ihm die Approschen in die Gedanken brachte, worin er vor dem St. Nikolaus-Tor gefochten hatte. Die Idee davon zog seine Aufmerksamkeit so gänzlich von dem Gegenstand des Gesprächs ab, dass er schon die Hand an der Schnur hatte, um Trim zu klingeln, dass er ihm die Karte von Namur bringen sollte, als mein Vater endlich fortfuhr. Sechstes Kapitel. Was für erstaunlich große Armeen ihr in Flandern hattet. Bruder Tobi, sagte mein Vater, ich weiß, du bist ein so ehrlicher Mann und hast ein so gutes und aufrichtiges Herz, als jemals Gott erschaffen hat. Es ist doch deine Schuld nicht, wenn alle die Kinder, welche gezeugt werden, mit dem Kopf voran auf die Welt kommen. Aber, glaub es mir, lieber Tobi, es ist schon genug an den Zufällen, welche ihnen unvermeidlicherweise über den Häuptern schweben, dass es gar nicht nötig ist, sie auf diesem Weg unnötigerweise noch neuen auszusetzen. Sind diese Gefahren, sagte mein Onkel Tobi, indem er seine Hand auf meines Vaters Knie legte und ihm ganz ernsthaft nach einer Antwort ins Gesicht sah, sind diese Gefahren heutzutage größer, Bruder, als vordem? Bruder Tobi, antwortete mein Vater, wenn ein Kind nur in redlicher Weise gezeugt worden, gesund und lebendig auf die Welt kam und sich die Mutter im Wochenbett wohl befand, weiter bekümmerten sich unsere Vorfahren um nichts. Den Augenblick zog mein Onkel Tobi seine Hand von meines Vaters Knie weg, lehnte sich ganz sanft in seinen Stuhl zurück, hob seinen Kopf so weit in die Höhe, dass er eben das Gesims des Zimmers sehen konnte und pfiff seinen Regimentsmarsch. Siebentes Kapitel. Währenddessen stampfte Dr. Sloop entsetzlich mit den Füßen und fluchte und schalt grässlich auf Obadiah. Als Dr. Sloops Magd, nämlich dem Obadiah, den grünen Netzbeutel mit ihres Herrn Instrumenten in die Hände gab, ermahnte sie ihn weislich, seinen Kopf und einen Arm durch die Schnüre zu stecken und so über der Schulter damit hereinzureiten. Hiermit war alles getan, was Obadiah und das Mädchen wollten. Es half aber gewissen kleinen Übeln nicht ab, die weder er noch sie voraussahen. Es zeigte sich, dass die Instrumente, so fest auch der Beutel oben zusammengebunden war, dennoch am Boden desselben so viel Spielraum hatten, dass Obadiah nicht einmal traben durfte. Oder die Zange und Spritze machten ein solches Geklingel, welches allein schon den guten Gott Hymen, falls er eben des Weges spazieren gehüpft wäre, aus dem Lande hinausgeschreckt haben müsste. Obadiah hatte ein Weib und mit ihr drei Kinder. Er war also weit davon entfernt, sich einen unzüchtigen Gedanken oder sonst eine von den üblen politischen Folgen dieses Geklingels in den Kopf kommen zu lassen. Indessen stört's ihn doch. Der arme Kerl, Herr, konnte kaum sein eigenes Pfeifen hören. Achtes Kapitel. Da Obadiah die Blasmusik, all der Instrumentalmusik, die er auf der Schulter trug, vorzog, so spannte er sehr bedächtig seine Einbildungskraft an, ein Mittel zu ersinnen und ausfindig zu machen, wodurch er imstande wäre, sie zu genießen. In allen Verlegenheiten, wo es darauf ankommt, etwas anzuknüpfen, fällt einem Menschen nichts natürlicher ein als seine Hutschnur. Die philosophische Ursache hiervon liegt so nah an der Oberfläche, dass ich nicht einmal weiter davon reden mag. Da Obadiahs Kasus nun aber unter die Vermischten gehörte, merken Sie es wohl, meine Herren, es war ein vermischter Kasus, sag ich, so machte er sich kein Gewissen, das erste beste Mittel zu ergreifen, das sich darbot. Er packte also den Beutel und die Instrumente mit der einen Hand fest an und drückte sie brav zusammen und mit dem Daumen und den Fingern der anderen nahm er die Hutschnur, die er mit einem Ende zwischen den Zähnen hielt, und band und schnürte alles von einem Ende zum anderen so herzlich zusammen wie einen Reisekoffer mit solch einer Menge von Querschlingen und Verschnürungen und einem Kreuzknoten allenthalben, wo die Schnur durchgezogen ward, dass Dr. Sloop wenigstens 3/5 von Hiobs Geduld hätte haben müssen, wenn er sie hätte auflösen sollen. 9. bis 12. Kapitel. Holster Henker, ich kann's nicht auflösen, weder So noch so, schrie der Doktor Slope. Ein Trampeln über seinem Kopfe bei meiner Mutter Bette ward hörbar. Das den Kerl, der Teufel hole ihn. Mein ganzen Leben bringe ich die Knoten nicht heraus. Meine Mutter fing an zu ächzen. Leihen Sie mir doch Ihr Federmesser. Jetzt muss ich die Knoten eben durchschneiden. Ritsch, ritsch, und der Hagel, da habe ich mir in den Daumen geschnitten, bis auf den Knochen. Der verdammte Kerl, wenn zwei Tage reisen, kein anderer Akkoucheur zu haben wäre. Für diesmal bin ich untüchtig, dass der Schurke am Galgen hinge, erschossen wäre, dass ihn der Satan in der Hölle hätte und das Feuer mit ihm schürte, dem Rind wie diesem... Mein Vater hielt seinen Obadja in großen Ehren und konnte es nicht leiden, dass man ihn so aus freier Hand weggebe. Überdem hielt er sich auch selbst ein wenig in Ehren und konnte ebenso wenig die Beleidigung leiden, die ihm dadurch selbst zugefügt wurde. Hätte der Doktor sich in ein anderes Glied des Körpers geschnitten als in den Daumen, mein Vater hätte es hingehen lassen, denn seine Fürsichtigkeit hätte doch gesiegt. Aber so, nun wollte auch er seine Rache haben. Kleine Flüche, Dr. Slope, bei großen Anlässen, sagte mein Vater, dienen zu weiter nichts, als dass wir um nichts und wieder nichts die Stärke und Gesundheit unserer Seelen dabei vergeuden. Nun wahr, versetzte Dr. Slope, es ist ebenso viel, sagte mein Onkel Tobby, der so lange aufhörte zu pfeifen, als ob man mit Sperlinghagel auf eine Bastei schösse. Es ist weiter nichts zu nütze, fuhr mein Vater fort, als die Galle aufrührerisch zu machen, ohne die Schärfe davon abzuführen. Recht, sagte mein Onkel Tobby. Ach, mir ist es noch niemals vorgekommen, versetzte Dr. Slope, dass man an so etwas jemals gedacht hätte. Holt der Teufel den Kerl, ich verfluche ihn, fuhr Dr. Slope fort. Und der Himmel mit allen Mächten, die ihn bewohnen, verfluche diesen Obadja, wofern er es nicht bereut und büßt. Amen. Es geschehe also. Amen. Mein Onkel Tobby sagte, mein Herz würde mir nicht erlauben, den Teufel selbst mit so viel Bitterkeit zu verfluchen. Der ist der Vater der Flüche, versetzte der Dr. Slope. Ich aber nicht, versetzte ihm mein Onkel. Er ist aber bereits in alle Ewigkeit verdammt und verflucht, versetzte Dr. Slope. Das tut mir leid, sagte mein Onkel. Dr. Slope spitzte das Maul und wollte eben meinem Onkel Tobby das Kompliment zurückgeben, als die Tür hastig aufgemacht wurde und solches der Geschichte ein Ende machte. 13. Kapitel. Gott segne uns. Meine arme Herrschaft wird ganz ohnmächtig und sie hat keine Wehen mehr. Und die Tropfen sind alle gewonnen und das Julepsglas ist entzweigebrochen und die Wartfrau hat sich in den Arm geschnitten und ich in den Daumen, rief Dr. Slope. Und das Kind ist, wo es war, fuhr Susanne fort. Und die Wehmutter ist rücklings übergeschlagen und mit den Lenden auf den Kaminherd gefallen, dass sie so schwarz sind als eine taube Kohle. Ich will danach sehen, sagte Dr. Slope. Das ist unnötig, versetzte Susanne. Sehen Sie nur nach meiner Herrschaft. Aber die Wehmutter wollte Ihnen gern erst Bescheid sagen, wie es steht, und lässt Ihnen sagen, Sie sollten gleich heraufkommen, dass sie mit Ihnen sprechen könnte. Die menschliche Natur äußert sich auf gleiche Weise in allen Professionen. Eben vorher war die Hebamme dem Dr. Slope über den Kopf gesetzt worden. Das hatte er noch nicht verdaut. Nein, antwortete der Doktor, es wäre wohl ebenso schicklich, wenn die Wehmutter zu mir herunterkäme. Ich liebe die Subordination, sagte mein Onkel Tobby, und wenn die es nicht getan hätte, dann weiß ich nicht, was nach der Einnahme von Lille aus der Besatzung von Gent geworden sein mochte, bei dem Tumulte anno 10. Ebenso wenig, versetzte Dr. Slope und parodierte meines Onkels Tobby steckenreiterische Anmerkung, weiß ich, Herr Hauptmann Schindy, was aus der Besatzung da über unserem Kopf geworden sein möchte, bei der Unordnung und dem Tumulte täte es nicht die Subordination der Finger und des Daumens unter... sonst hätte es die schändliche Familie fühlen können, dass ich mir heute in den Daumen geschnitten. 14. Kapitel. Lass uns zurückgehen zu den im vorigen Kapitel. Es ist ein besonderer Griff, In der Redekunst, zum wenigsten war es, da die Beredsamkeit zu Athen und Rom im Flor war, und würde es noch sein, wenn unsere Redner Mäntel trügen. Den Namen eines Dinges nicht zu nennen, wenn man das Ding selbst bei der Hand in petto bereit hatte, es vorzuweisen. Gerade an dem Orte, wo es nötig war. Solche Taten lassen sich jedoch nur tun in Staaten und Zeiten, wo die Redner Mäntel trugen, und zwar hübsch weite, liebe Brüder, von einigen 30 oder 40 Ellen gutem, superfeinen Purpur in der Draperie, woraus, mit eurer hochwohlgeboren gnädiger Erlaubnis, erhält, dass der Verfall der Beredsamkeit an nichts anderem in der Welt liegt als an den kurzen Röcken und dass die Pluderhosen abgekommen sind. Unter den unsrigen, Madame, können wir nichts mehr verbergen, das sich der Mühe verlohnte, vorzuweisen. 15. Kapitel. Es fehlte nur um ein Härchen, so wäre Dr. Slope eine Ausnahme geworden, denn da er eben seinen grünen Filetbeutel vor sich auf den Knien liegen hatte, als er begann, meinen Onkel Toby zu parodieren, so war der für ihn so gut als der beste Mantel von der Welt, wozu er dann, als er voraussah, seine Phrases würde mit seiner neu erfundenen Zange endigen, seine Hand in den Beutel steckte, um sie bereit zu halten. Aber Dr. Slope kramte so lange dabei, als er die Zange herausnehmen wollte, dass die ganze Wirkung darüber verloren ging und dass noch ein 10-mal größeres Unglück dabei war. Denn ein Unglück kommt selten allein. So wie er die Zange hervorzog, brachte er schändlicherweise auch die Spritze mit zum Vorschein. Dies brachte den Vorteil des Arguments ganz auf meines Onkels Seite. »Ach, lieber Gott«, rief mein Onkel Toby, »werden die Kinder mit einer Spritze auf die Welt gebracht?« 16. Kapitel. »Bei meiner Ehre, Herr Doktor, Sie haben mit Ihrer Zange die Haut von beiden Händen rein abgerissen«, rief mein Onkel Toby, »und obendrein haben Sie mir alle Knöchel zu Brei gequetscht.« »Ihre eigene Schuld«, sagte Dr. Slope, »Sie hätten Ihre beiden Hände falten und halten sollen wie ein Kindskopf, wie ich Ihnen sagte, und festsitzen.« »Das tat ich ja«, antwortete mein Onkel Toby. »Ja, so müssen die Zähne meiner Zange nicht recht gefüttert oder das nie zu locker sein, oder auch der Schnitt in meinem Daumen hat mich nicht recht ansetzen lassen, oder es ist auch möglich.« »Ein Glück ist«, sagte mein Vater und unterbrach das Herrechnen aller Möglichkeiten, »dass das Experiment nicht zuerst an meines Kindes Kopf gemacht worden ist. Das hätte ihm nicht im geringsten geschadet«, antwortete Dr. Slope. »Ich behaupte nach wie vor«, sagte mein Onkel Toby, »es hätte sein Cerebellum zerbrochen oder der Schädel hätte so hart sein müssen wie eine Granate und ein ordentliches Pappmus daraus gemacht.« »Doch, warum nicht gar«, versetzte Dr. Slope, »ein Kindskopf ist von Natur so weich wie ein gebratener Apfel. Die Suturen geben nach und über dem hätte ich es auch hernach bei den Füßen holen können.« »Ich wünschte, dass Sie den letzten Weg gleich einschlügen«, sagte mein Vater. »Oh, tun Sie das doch«, setzte mein Onkel Toby hinzu. 17. Kapitel. »Aber wollen Sie es«, sagte Dr. Slope darauf, »auf Ihre Verantwortung nehmen, wenn's Ärgste zum Argen kommt, und sagen, dass es nicht ebenso wohl die Hüfte als der Kopf des Kindes sein kann? Das ist eine Sache, die man sehr selten recht erkennt und die doch sehr wichtig ist, erkannt zu werden. Denn, mein Herr, wenn man die Hüfte für den Kopf hält, besteht die Möglichkeit, wenn's ein Knabe ist, dass die Zange... Worin die Möglichkeit bestand, das wisperte Dr. Slope meinem Vater und dann auch meinem Onkel Toby ganz leise ins Ohr. »Beim Kopfe besteht so eine Gefahr gar nicht«, fuhr er fort. »Wahrhaftig nicht«, sagte mein Vater. »Wenn aber einmal das, was bei der Hüfte möglich ist, geschehen ist, so mögen Sie nur gerade auch noch den Kopf abreißen.« Bei solch moralischer Ausdrucksweise ist es unmöglich, dass der Leser das verstehen könne. Genug aber, dass es der Dr. Slope verstand, und damit nahm er den grünen Beutel in die Hand und in Obadjas abgeschnittenen Schuhen trippelte er, für einen Mann von seiner Dicke noch behende genug, durchs Zimmer nach der Türe, und vor der Türe ließ er sich von der guten alten Hebamme den Weg nach meiner Mutter Zimmer weisen. 18. Kapitel. Es ist 2 Stunden und 10 Minuten und länger nicht, rief mein Vater, wobei er auf die Uhr sah, seitdem Dr. Slop und Obadja angekommen sind. Und ich weiß nicht, Bruder Tobi, wie es zugeht, aber meinen Gedanken kommt's fast wie 100 Jahre vor. Obgleich mein Vater sagte, er wüsste nicht, wie es zuginge, so wusste er doch recht gut, wie es zuging. Und in dem Augenblick, da er sagte, war er schon entschlossen, meinem Onkel Tobi eine metaphysische Dissertation über die Dauer und ihre simplen Modifikationen zu halten, um ihm die Sache klarzumachen und ihm zu beweisen, durch welchen Mechanismus und Maßstab im Gehirn es geschehen, dass die schnell abwechselnde Folge ihrer Ideen und das beständige Überhüpfen ihres Gespräches von einer Sache zur anderen, seitdem Dr. Slop zu ihnen ins Zimmer gekommen, eine so kurze Zeit zu einer so unbegreiflichen Länge habe ausdehnen können. Ich weiß nicht, wie es zugeht, sagte mein Vater, aber es kommt mir vor wie 100 Jahre. Das kommt bloß von der Folge unserer Ideen, sagte mein Onkel Tobi. Mein Vater hatte mit allen Philosophen die Sucht gemein, über alles, was ihm vorkam, zu philosophieren und das Warum zu beweisen. Er versprach sich also ein unendliches Vergnügen von seiner Dissertation über die Sukzession der Ideen und dachte nicht daran, dass mein Onkel Tobi ihm solche vom Maule wegnehmen würde, der, die ehrliche Seele, jedes Ding so nahm, wie es vorkam und unter allen Menschen in der Welt sein Gehirn am wenigsten mit abstraktem Denken machterte. Die Ideen von Zeit und Raum oder wie wir zu diesen Ideen kommen oder aus was für Stoff solche geschnitten sind, ob sie uns angeboren sind oder ob wir solche hernach erst aufsammeln oder ob wir das tun, wenn wir noch in Kinderröckchen gehen oder erst, wenn wir Beinkleider bekommen haben, nebst 1000 anderen Untersuchungen und gelehrten Fragen über das Unendliche, die Voraussicht, den freien Willen, die unbedingte Notwendigkeit und dergleichen, über deren verzweifelte und unauflösbare Theorien so mancher feine Kopf verdreht und zerbrochen worden ist, taten meines Onkels Kopfe nicht den geringsten Schaden. Mein Vater wusste das und erstaunte daher nicht weniger über seine zufällige Auflösung, als er darüber betroffen war. »Weißt du denn die Theorie von den Ideen?« versetzte mein Vater. »Gar nicht«, sagte mein Onkel. »Du hast doch aber einige Ideen«, sagte mein Vater, »von dem, worüber du sprichst.« »Ebenso wenig als mein Pferd«, versetzte mein Onkel Tobi. »Oh, lieber Himmel«, rief mein Vater, wobei er die Augen gen Himmel richtete und beide Hände zusammenschlug, »in deiner unschuldigen Unwissenheit, Bruder Tobi, liegt eine solche Würde, dass es fast schade ist, dich herauszureißen. Ich will dir aber sagen, naja, um richtig zu verstehen, was die Zeit ist, ohne welches wir niemals begreifen können, was man unendlich nennt, weil das eine ein Teil des anderen ist, müssen wir sorgfältig untersuchen, was das für eine Idee sei, die wir von der Dauer haben, sodass wir genaue Rechenschaft geben können, wie wir dazu gelangt sind. Ja, wen in der Welt geht denn das was an, sagte mein Onkel Tobi. Wenn du deine Augen auf das Innere deiner Gedanken richtest, fuhr mein Vater fort, und solche aufmerksam beobachtest, so wirst du gewahr werden, Bruder, dass derweil du und ich hier sprechen und denken und unsere Pfeife rauchen oder nach und nach Ideen in unsere Seele bekommen, wir uns bewusst sind, dass wir da sind. Und wenn wir die Dauer unseres eigenen Daseins oder eines anderen Dinges nach dem Maßstab der Ideen in unserer Seele schätzen und messen, so folgt aus diesem Vorsatze, du machst, dass mir der Kopf schwindelt, rief mein Onkel Tobi. Hieraus folgt dann, fuhr mein Vater fort, wenn wir in unserer Berechnung der Zeit so an Minuten, Stunden, Wochen und Monate gewöhnt sind und an die Uhren, ich wollte, dass keine solchen Dinger, Wanduhren besonders, in der Welt wären, dass es ein großes Wunder sein wird, wenn es nicht mit der Zeit noch dahin kommt, dass die Sukzession unserer Ideen uns ganz und gar unnütz wird. Nun ist, wir mögen es bemerken oder nicht, fuhr mein Vater fort, in dem Kopfe eines jeden gesunden Menschen eine regelmäßige Sukzession der Ideen, einer oder anderer Art, welche aufeinander folgen wie ein Artilleriezug, sagte mein Onkel. Ach, geh doch mit deinem Unsinn, sagte mein Vater, welche in unserer Seele in gewissen Distanzen aufeinander folgen, wie die Bilder einer Laterne, die von der Wärme eines Lichts rund gedreht werden. Ich versichere dich, sagte mein Onkel Tobi, meine drehen sich wie ein Bratenwender im Kamin. Ja, wenn das ist, Bruder Tobi, dann habe ich dir über diese Materie weiter nichts mehr zu sagen, versetzte mein Vater. 19. Kapitel. Was hier für eine herrliche Konjunktur verloren ging. Mein Vater in einer seiner besten Laune zu erklären, in hitziger Nachspürung eines metaphysischen Punkts bis hin in die entferntesten Winkel, wo selbst solchen bald Wolken und dicke Finsternis eingehüllt haben würden. Mein Onkel Tobi dazu in einer der schönsten Dispositionen von der Welt, seinen Kopf wie ein Bratenwender, der Kamin ungefegt und die Ideen beständig darin herumwirbelnd, alle verdunkelt und überzogen von rußiger Materie. Beim Grabmale Lukians, meines Vaters und meines Onkels Gespräch über Zeit und Ewigkeit, war ein inbrünstig zu ersehnendes Gespräch. Und die Heftigkeit des Unwillens, womit mein Vater es so kurz abbrach, raubte aus der ontologischen Schatzkammer ein solches Kleinod, wie es die glücklichste Vereinigung großer Gelegenheiten und großer Männer ihr schwerlich jemals wieder ersetzen wird. 20. Kapitel. Obgleich mein Vater darauf beharrte, das Gespräch nicht fortzusetzen, so konnte er doch meines Onkels Bratenwender nicht aus dem Kopfe bringen, so sehr er sich auch anfangs darüber ärgerte. Im Grunde steckte etwas in der Vergleichung, welches seine Einbildungskraft in Gang brachte. Deswegen stützte er seinen Ellbogen auf den Tisch und die rechte Seite seines Kopfes mit der flachen Hand und ins Feuer starrend begann er für sich selbst zu philosophieren. Da aber seine Lebensgeister von der Arbeit neue Spuren auszuspähen und der beständigen Anstrengung seines Denkapparates über die Mannigfaltigkeit der Gegenstände, die im Gespräch vorgefallen waren, erschöpft wurden, so drehte die Idee vom Bratenwender alle seine Ideen sehr bald über und über und er schlief ein, ehe er sich's versah. Onkel Tobis Bratenwender hatte sich ebenfalls noch kein Dutzend Mal herumgedreht, als auch er einschlief. Ich wünsche beiden wohl zu ruhen. Dr. Slop hat oben mit der Hebamme und meiner Mutter zu schaffen. Trim hat beide Hände voll damit zu tun, dass er aus einem paar alten steifen Reitstiefeln ein paar Mörser macht, die nächsten Sommer bei der Belagerung von Messina gebraucht werden sollen, und bohrt eben diesen Augenblick mit einem glühenden Feuerstocher die Zündlöcher hinein. Alle meine Helden sind also abgefertigt und zum ersten Mal kann ich einen Augenblick für mich erübrigen und ich will ihn brauchen.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Werner Fink las die 8. Folge aus dem Roman Leben und Meinungen des Herrn Tristram Shandy von Lawrence Stern in der deutschen Übersetzung von Johann Joachim Bode aus dem Jahr 1774. NDR Kultur möchte sein Abendprogramm im neuen Jahr donnerstags und freitags verlässlicher gestalten. An beiden Wochentagen übertragen wir regelmäßig Konzerte. Diese Live-Ereignisse dauern oft länger als 2 Stunden. Deshalb beginnt die Lesereihe am Abend vorgelesen. Ab Januar donnerstags und freitags immer um 22.30 Uhr und damit eine halbe Stunde später als gewohnt. Montags bis mittwochs startet am Abend vorgelesen, wie bisher, um 22.30 Uhr. 22.05 Uhr. Unsere Lesereihe finden Sie auch online auf ndr.de/kultur.
NDR Kultur. Play Jazz.
Natürlich kann es durchaus sein, dass am Beginn vom Play-Jazz-Magazin schon einmal ein unbegleitetes Schlagzeug-Solo stand. Aber heute ist das absolut zwingend, denn heute wäre Max Roach, sicher der innovativste Perkussionist der 50er und 60er Jahre, 100 Jahre alt geworden. Und bevor nach dem Magazin in der Reihe Round Midnight ausführlich an ihn erinnert wird, trommelt Max Roach hier ganz für sich allein und seinerseits im Gedenken an einen der großen instrumentalen Vorgänger, an Big Sid Catlett. Nabend und herzlich willkommen. Max Roach Solo, mehr über ihn und die Bands, die er mitgeprägt hat, folgt in der halben Stunde vor Mitternacht. Ich bin Michael Lages und habe heute noch einen Geburtstagsgruß im Angebot. Der italienische Klarinettist Gianluigi Trovesi wird 80 Jahre alt. Außerdem lade ich ein zu weiteren Ausflügen in den Süden, allerdings nicht ganz so weit, in die Region rund um den Bodensee. Dort ist zum einen Timo Niesterock aufgewachsen, von dem unser Album der Woche stammt. Und dort lebt und arbeitet Niesterocks Trompetenkollege Michael T. Otto. Er erzählt heute von der Jazzszene der Großstadt Bodensee.